Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock ist Ende Juni zum 8. Mal seit dem 7. Oktober 2023 in den Nahen Osten gereist, mit dem Ziel, sich dort für einen dauerhaften Waffenstillstand im Gazastreifen einzusetzen. Und während einer Rede auf einer Konferenz, da hat sie ihr Publikum Folgendes gefragt.
But I want to ask in all sincerity, how would an endless war help the security of the families who want to return to their homes in Sredot and Kiryat Shmona? How would it end the suffering of the relatives of the hostages? And how would more suffering in Gaza bring more security to Israel?
Sehr berechtigte Fragen, die wir auch mit in diese Folge des SWP-Podcasts nehmen wollen. In dieser Folge wollen wir zum einen schauen, wo steht der Krieg aktuell und welche Vorschläge gibt es, ihn zu beenden und danach, wenn er beendet ist, dauerhaft Frieden zu schaffen. Und zum anderen wollen wir der Frage nachgehen, wie sehr ist eigentlich dieser Verlauf des Krieges auch von unsicherem Wissen abhängig, von Fake News, vom Zugang zu handelnden Akteuren und auf welche Weltentwicklungen müssen wir sonst auch noch schauen, die auch reinspielen können in die Entwicklung dieses Krieges. Dafür begrüße ich hier im SWP-Podcast-Studio aus der Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten Dr. Muriel Asseburg und Dr. Peter Lintl. Hallo.
Hallo.
Guten Morgen.
Und mein Name ist Dominik Schottner. Hallo auch von meiner Seite. Herr Lintl, fangen wir mit Ihnen an. Mehr als 260 Tage geht dieser Krieg jetzt schon. Welches seiner Ziele hat das israelische Militär denn in dieser Zeit erreicht und welches nicht?
Ich glaube, grundsätzlich muss man sagen, dass die Ziele von der Politik vorgegeben werden und das Militär diese ausführt. Aber drei Ziele hat die Regierung unter Netanyahu vorgegeben. Das erste Ziel war, dass die militärischen Kapazitäten der Hamas zerstört werden sollten. Das zweite Ziel war eben, dass aus dem Gazastreifen keine Bedrohung für Israel mehr resultieren können sollte in der Zukunft. Das dritte war, ganz wichtig, die Befreiung der Geiseln. Man muss sagen, das erste Ziel ist zum Teil erreicht. Weitgehend 22 der 24 Bataillone der Hamas, sagt man, sind zerschlagen. Gleichzeitig hat die Hamas immer noch militärische Kapazitäten. Man sieht immer dort, wo sich das israelische Militär aus dem Gazastreifen zurückzieht, taucht die Hamas wieder auf. Das zweite ist, dass leider immer noch 120 Geiseln in Hamas-Herrschaft sind, von denen wir nicht wissen, wie viele noch leben. Und das dritte Ziel, das keine Gefahr mehr aus dem Gazastreifen für Israel resultieren sollte, ist umgekehrt. Es scheint nicht der Fall zu sein, dass Israel diesem Moment gelungen ist.
Sie hatten Netanyahu angesprochen. Er hat dieser Tage gesagt, dass die schweren Kämpfe in Rafah kurz vor dem Ende stünden. Aber der Zusatz war eben auch, damit sei der Krieg noch überhaupt nicht zu Ende. Hat er denn jenseits der Ziele, die Sie gerade ja formuliert haben, hat er denn einen Plan für die Zeit nach dem Krieg?
Nein, es scheint nicht so zu sein, dass Netanyahu einen Nachkriegsplan hat. Er spricht immer davon, dass die internationale Gemeinschaft und die arabischen Staaten Gaza wieder aufbauen sollen, dass vielleicht eine Polizeieinheit geben sollen von diesen Staaten, aber dass Israel jederzeit ein Zugriffsrecht haben soll, um Insurgencies, also konkrete Einsätze gegen die Hamas vornehmen zu können. Und das widerspricht sich, weil kein Staat dieser Welt wird Truppen schicken, wenn Israel den Krieg weiterführen will oder auch in begrenzter Form. Und von daher, und das ist Netanyahu auch sehr klar, gibt es keinen wirklichen Nachkriegsplan, auch weil er alle anderen Nachkriegspläne, etwa die Rückkehr der palästinensischen Autonomiebehörde oder Ähnliches, kategorisch ablehnt.
Frau Asseburg, gerade die Bewohnerinnen und Bewohner des Gazastreifens würden ja am allerdringlichsten gerne wissen wollen, wie dieser Plan aussieht. Was weiß man aktuell über die Situation im Gazastreifen, vor allem seitdem der schon angesprochene Grenzübergang in Rafah zu Ägypten geschlossen wurde Anfang Mai?
Die Situation ist dramatisch im Gazastreifen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza sind es mittlerweile über 37.000 Tote, über 80.000 Verletzte. Man muss annehmen, dass noch viel mehr Tote sich unter den Trümmern verbergen. Wir haben rund 1,7 Millionen Binnenvertriebene im Gazastreifen. Das sind rund drei Viertel der Bevölkerung, die aber auch da, wo sie hingeflohen sind, keinen effektiven Schutz erfahren. Und hinzu kommt die katastrophale humanitäre Situation. Die Versorgung der Menschen mit dem Notwendigsten ist nicht gewährleistet. Wir haben die ersten Hungertoten gehabt. Wir haben darüber hinaus den Zusammenbruch des Gesundheitswesens, des Bildungswesens. Und letztlich eben keine Möglichkeit für die Menschen tatsächlich, sich angemessen zu versorgen und sich irgendwie weiterzuentwickeln.
Ja, sie werden ja auch von einem Ort zum anderen geschickt und die dann wiederum auch Ziel zum Teil werden. Und man kann sich ja diesen Bildern auch gar nicht entziehen, egal wohin man schaut, Social Media, traditionelle Medien. Die Bilder der Zerstörung in Gaza sind sehr schrecklich, sehr beeindruckend auf negative Art und Weise. Und ich jedenfalls frage mich dann oft, wer soll da eigentlich noch wohnen? Können Sie einschätzen, ob das stark ausgewählte Bilder sind, die eben genau diesen Eindruck vermitteln sollen? Oder geben Sie eigentlich doch sehr gut die Zerstörung vor Ort wieder?
Also ich glaube, es gibt schon Dokumentationen mittlerweile, unter anderem von großen Zeitungen wie New York Times, vom Guardian, von Haaretz auch, die sehr deutlich zeigen, dass ganz große Teile des Gazastreifens zerstört sind, dass Wohnraum dort zerstört ist, die zivile Infrastruktur zerstört ist. Und das sieht man sehr deutlich auf diesen Bildern, dass tatsächlich große Teile des Gazastreifens auf Dauer unbewohnbar sein werden für die Bevölkerung.
Auch nach einem möglichen Ende des Krieges dann wieder unbewohnbar? Nein, also man kann den ja wieder aufbauen, aber es ist komplett.
Genau, aber es wird sehr große Aufbauleistungen brauchen, die eben nicht nur einzelne Gebäude betreffen, sondern die gesamte zivile Infrastruktur. Das heißt eben auch die Wasserversorgung, die Stromversorgung, Krankenhäuser und auch kulturelle Einrichtungen, Universitäten. Alles zerstört.
Ja, kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, welche Pläne es da vielleicht schon gibt, wie realistisch die auch sind. Aber Sie hatten eben die Recherchen von zum Beispiel der New York Times angesprochen. Zugang zu Informationen, großes Thema immer im Krieg, sehen wir ja auch in der Ukraine zum Beispiel. Herr Lindl, um es aber einigermaßen zuverlässig einschätzen zu können, was vor Ort wirklich passiert und dass man eben nicht nur auf Informationen angewiesen ist von Organisationen, die selber eine Agenda verfolgen, wie jetzt palästinensische Organisationen oder auch die IDF, die israelische Armee. Wie geht man damit um? Welche Informationen kann man wie bewerten?
Ja, das ist relativ schwierig, würde ich sagen. Einerseits gibt es einige wenige Informationen, was Muriel ja schon angesprochen hat, zum Beispiel durch Satellitenaufnahmen. Davon haben unterschiedliche Zeitungen haben davon Gebrauch gemacht. Aber umgekehrt bleibt man einfach vor der Herausforderung, dass man auf Informationen angewiesen ist, die man nicht nachprüfen kann. Und dann geht es darum, wie kann ich eine gewisse Plausibilität dieser Informationen beurteilen? Wie kann ich Indizien finden, ob diese Informationen richtig oder falsch sind? Ich gebe mal ein Beispiel. Die viel zitierten Todeszahlen der palästinensischen Gesundheitsbehörde. Die stehen jetzt bei 37.000. Am Anfang wurde diskutiert, kann man der Hamas überhaupt etwas glauben? Von einigen Seiten wurde das abgelehnt. Dann hieß es, naja, die waren immer zuverlässig. Das von mir persönlich noch nicht genug. Dann habe ich aber gehört, dass es zum Beispiel aus israelischen Zeitungen, die haben Militärs zitiert, die zu ähnlichen Einschätzungen gekommen sind, oder auch die US-Undersecretary of State Barbara Leaf, die zuständig ist für den Nahen Osten, hat schon frühzeitig gesagt, ihre Informationen, also die US-Informationen, gehen davon aus, dass diese Zahlen zuverlässig sind. Mhm. So, das ist das eine. Jetzt das nächste, jetzt vor einigen Wochen gab es ja die Diskussion, die Zahlen mögen grosso modo stimmen, aber die Zusammensetzung, also die, wie viele Frauen und Kinder sind denn dort gestorben, da lagen ja die Hamas-Zahlen bei 70%. Da gab es jetzt von konservativen US-Einrichtungen eine Recherche, die gezeigt haben, dass zwar rund 25.000 dieser Personen namentlich bekannt sind, bei 11.000 weiß man nicht genau, woher die Informationen stammen. Und diese 11.000, also bis man auf die zwischen 25.000 und 37.000 oder 36.000 kommt, die bestünden angeblich nur aus Frauen und Kindern. Und das ist natürlich einigermaßen unglaubwürdig. Das heißt, hier muss man gucken, wie man an genauere Informationen kommt. Aber der Punkt ist wirklich, man muss alles ständig hinterfragen. Das betrifft auch die israelische Seite. Und man muss versuchen, Indikatoren zu finden, die das ein bisschen gewichten können, wo man ja einen besseren Zugang zu finden kann.
Frau Hasseburg nickt. Wo fehlen noch Informationen?
Es geht darüber hinaus, ja. Wir haben keinen Zugang zu den Hauptakteuren im Gazastreifen. Also wenn wir uns Gedanken darüber machen, Zum Beispiel, wie steht Hamas jetzt zum Waffenstillstand? Was sind ihre internen Diskussionen, Kalkulationen? Dann wissen wir das nicht, außer über Verlautbarungen, die sie selbst eben an die Öffentlichkeit geben. Wir haben auch über andere Dokumente, die im Umlauf sind, eigentlich nur Medienberichte, aber kennen den Inhalt der Dokumente nicht im Detail. Das gilt zum Beispiel für den Biden-Plan, das gilt für den Plan, den arabische Staaten vorgelegt haben. Das wissen wir immer nur vermittelt über Medien oder über Gesprächskontakte, aber kennen oft eben den Originaltext nicht. Und das macht eine Einschätzung nicht leichter.
Aber man kann doch nachlesen, was zum Beispiel Joe Biden vorgestellt hat. Was fehlt Ihnen denn da konkret?
Also wir können nachlesen, was er öffentlich gesagt hat.
Ja.
Wir können sehen, was in eine Sicherheitsratsresolution im Juni gegossen worden ist. Aber wir kennen den Originaltext des Biden-Plans nicht. Also ich kenne ihn nicht.
Gibt
Andere
es ihn?
Mögen ihn kennen. Ja, es gibt ihn. Zumindest wird darüber berichtet, dass es einen 4,5 Seiten langen Text gibt, der sehr viel mehr Details enthält als das, was bekannt ist.
Mhm.
Und es gibt ja auch einen Grund, warum wir den nicht kennen, weil man eben dadurch versucht, weil die USA versuchen, sich Flexibilität zu erhalten, indem manche Dinge nicht im Detail ausformuliert sind, sondern nur angedeutet werden.
Dann wollen wir doch aber zumindest in die Andeutung kurz reinschauen. Was ist denn angedeutet? Welche drei Stufen, beziehungsweise was steht in diesen drei Stufen laut Joe Biden denn drin? Was hat er da vorgeschlagen?
Also der Biden-Plan, der eben auch übersetzt worden ist in eine Sicherheitsratsresolution vom 10. Juni, geht darum, wie kommen wir aus der jetzigen Situation des Krieges über einen Waffenstillstand hin zu einer dauerhaften Stabilisierung zwischen Gaza und Israel. Und dafür gibt es drei Stufen. In der ersten Stufe geht es um eine umfassende Waffenruhe, um einen Austausch zwischen Geiseln und palästinensischen Gefangenen, um den Abzug der israelischen Armee aus den palästinensischen Bevölkerungszentren und die Rückkehr von Palästinensern im Gazastreifen in die Gebiete, aus denen sie geflohen sind. Und es geht um humanitären Zugang.
Mhm.
Das ist die Phase, die am ausführlichsten beschrieben ist. Die soll 6 Wochen lang dauern. In einer zweiten Phase möchte man dann übergehen zu einem dauerhaften Waffenstillstand, zur Freilassung weiterer Geiseln und zu einem vollständigen Abzug der israelischen Armee. Und in der dritten Phase geht es dann um Wiederaufbau und unter anderem die Rückgabe von sterblichen Überresten von Geiseln und auch auf der anderen Seite palästinensischen Häftlingen.
Mhm. Aber das ist ja ein Plan, der, so habe ich jedenfalls gelesen oder erfahren, stark abgestimmt war mit den Konfliktparteien, oder? Also irgendjemand muss ja Bescheid wissen.
Mit den Konfliktparteien nicht, mit den Israelis. Also es war, Joe Biden sagt ja, es ist quasi ein israelischer Plan und Joe Biden behauptet auch, dass Netanyahu dem zustimmt. Nur Netanyahu sagt das nicht.
Mhm.
Also er fußt wohl schon, zum Teil zumindest, auf israelischen Vorstellungen. Aber Netanyahu behauptet nach wie vor, dass er, oder er erklärt öffentlich, nicht behauptet, er erklärt öffentlich, dass er keiner Waffenruhe zustimmen wird, solange die Hamas nicht zerstört ist. Das heißt, den ersten 6 Wochen widerspricht er nicht. Er ist auch, zeigt sich auch offen natürlich für einen Austausch der Geiseln gegen Gefangene und in dieser Zeit eine Waffenruhe. Aber er erklärt nach wie vor, dass das Kriegsziel, die Hamas zu zerstören, erfüllt werden müsste. Jetzt wissen wir aber natürlich nicht, ob er das nur sagt, um seine rechten Koalitionspartner zufriedenzustellen, dass ihm die Koalition nicht um die Ohren fliegt und insgeheim er noch auf eine Öffnung wartet, oder ob das seine ernste Meinung ist, das wissen wir nicht. Umgekehrt ist es bei der Hamas so wie wir ja laut Medienberichten wissen, dass die Hamas sich dahingehend äußert, dass sie sagt, sie stellen gewisse Bedingungen an, wer soll gegen diese Geiseln ausgetauscht werden, also hochrangige Gefangene, Hamas-Kämpfer oder Palästinenser, die in israelischen Gefängnissen sitzen. Und das andere, was noch schwerer wiegt wahrscheinlich, ist, dass die Hamas sagt, wir brauchen von Anfang an einen Waffenstillstand, einen permanenten Waffenstillstand und darauf wollen sich die Israelis nicht einlassen.
Mhm.
Und das sind die Verhandlungspositionen, die erstmal im Moment schwer zusammenzubringen sind, aber darüber wird hinter den Kulissen jetzt ganz offensichtlich weiter verhandelt.
Mhm. Das heißt, die Chancen auf eine Umsetzung dieses Plans sind wie einzuschätzen, Frau Asserburg?
Also die Chancen für eine direkte Umsetzung jetzt halte ich für nicht sehr groß. Ja, weil eben dieser Hauptknoten, die eine Seite möchte sich offen halten, immer wieder militärisch zu intervenieren. Und die andere Seite sagt, genau das ist unser Ziel, dass das verhindert wird. Wir wollen einen permanenten, international garantierten Waffenstillstand. Die lassen sich schlecht überbrücken. Und es gibt eben andere Ideen, denke ich, auch von Seiten der Hamas. Also die Hamas hat Interesse, aus diesem Krieg so rauszugehen, dass sich das als Sieg verkaufen lässt. Ein Sieg heißt auch, nicht besiegt, nicht zerschlagen zu werden, noch da zu sein. Aber die Verhandlungsbereitschaft ist meiner Ansicht nach relativ gering, wenn es noch andere Optionen gibt. Und eine andere Option ist eben, in Richtung eines Dreifrontenkriegs zu gehen, wo Israel auch aus dem Libanon, auch in der Westbank gebunden wird und damit Hamas wieder mehr Freiraum kriegt, weil das israelische Militär dann eben nicht mehr so viel Kapazitäten im Gazastreifen einsetzen kann. Mhm. Und das zeichnet sich ja gerade ab, dass wir in diese Richtung gehen.
Mhm. Durch den Beschuss gerade im Norden Israels vor allem, ne, der intensiviert wird.
Ja, auch weil die israelische Regierung jetzt deutlich gemacht hat, ja, Sie haben es ja eingangs zitiert, eben die aktive Phase im Gazastreifen zum Ende zu bringen und nur mehr gezielt intervenieren zu wollen, um auch dann Kapazitäten frei zu haben für die Nordgrenze.
Ja, die letzte Phase des Biden-Plans ist ja schon in die Zukunft gerichtet. Was soll passieren, sollte es doch irgendwann zu einem Waffenstillstand kommen? Wie konkret ist der Plan denn da?
Also ich glaube, grundsätzlich liegen ja unterschiedliche Pläne und Ansätze vor, von Seiten der Amerikaner, von Seiten der arabischen Staaten, von Seiten der Europäer. Und diese Ansätze treffen sich eigentlich in den Hauptprinzipien, wie man aus der jetzigen Situation rauskommen will und wie man in Richtung Stabilisierung gehen will. Mhm. Ja, also das sind Prinzipien, die sagen, das Territorium des Gazastreifens darf nicht verkleinert werden. Es darf keine dauerhafte Vertreibung von Bevölkerung geben. Es darf keine dauerhafte Militärpräsenz Israels dort geben. Und die palästinensische Autonomiebehörde soll die Kontrolle übernehmen. Und dann möchte man in einen Prozess wieder einsteigen in Richtung einer Zwei-Staaten-Regelung. Die Amerikaner möchten das gerne noch einbinden in einen größeren Prozess, wo es auch um die regionale Konfliktregelung geht, also das Verhältnis zwischen Israel und dem Libanon und Israels Integration in die Region, sprich eine Normalisierung mit Saudi-Arabien. Mhm. Aber das alles ist eher eine Vision als jetzt ein klarer Plan. Und die internationalen Akteure haben eben bislang auch keinen gemeinsamen Ansatz, den man einfach so umsetzen könnte, vorgelegt.
Hm. Und ja?
Wenn ich darf, noch einen Satz zur Ergänzung. Was ja auch völlig ungeklärt ist, ist, wenn Hamas als Veto-Akteur noch da ist, wie kann denn eine palästinensische Autonomiebehörde zurückkommen? Wie kann sie überhaupt zurückkommen, wo sie selbst so geschwächt ist? Ja? Hm. Wo sie am Rande des finanziellen Kollapses steht, wo sie in der eigenen Bevölkerung sehr geringe Legitimität hat, wo sie die Kontrolle über die Städte der Westbank schon zum Teil verloren hat. Also es ist ja nicht so, dass wir hier einen starken Akteur haben, der hier mit starken Sicherheitskräften reingehen kann, sondern eben eine sehr geschwächte Regierung, die zudem von Seiten der israelischen Regierung gerade in der Westbank immer weiter unter Druck gerät.
Ja, und was man immer wieder auch liest, ist, Hamas ist ja nicht nur eine Organisation, sondern eine Idee, und die zu zerschlagen ist ja, wenn ich das so richtig verstanden habe, ja das größte Problem. Eine Idee, die ja auch gerade wieder mehr Zulauf bekommt an Kämpfern und Kämpferinnen.
Ja, das hat ja sogar der israelische Sprecher des Militärs, Agari, kürzlich konzidiert, dass man die Hamas vielleicht in gewissem Umfang militärisch besiegen kann, aber die Hamas als Idee, als politische Organisation ist mit militärischen Mitteln nicht zu besiegen.
Ja. Aber genau das ist ja auch die Idee bei diesen internationalen Plänen, um also eine Perspektive zu schaffen, die dann der Hamas auch das Wasser abgräbt, indem es eben Alternativen zum bewaffneten Kampf gibt, indem es eine konkrete Aussicht auf eine Verbesserung der Situation und eine langfristige Stabilisierung, die auch das palästinensische Streben nach Selbstbestimmung einbezieht, gibt. Hm. Insofern ist das meiner Ansicht nach von der internationalen Gemeinschaft schon richtig gedacht, aus den Bevölkerungen selbst wird derzeit keine Konfliktregelung kommen. Da muss die internationale Gemeinschaft eben aktiv werden. Nur sind eben die Herausforderungen auf dem Weg der Umsetzung sehr groß.
Ja, ein Hindernis auf dem Weg zur Umsetzung, scheint mir, ist auch die israelische Regierung selbst. Herr Lintel, Sie hatten es so ein bisschen angedeutet, innenpolitisch kommt das Netanjahu ja durchaus zu Pass, auch wenn das sehr, sehr zynisch klingt, oder? Den Krieg weiter am Laufen zu halten.
Na, ich würde sagen, es gibt zumindest mindestens eine Interessenskonvergenz. Klar klingt das zynisch, aber natürlich denkt Netanjahu, und Netanjahu ist der erfahrenste israelische Politiker, natürlich denkt Netanjahu immer auch an Machterhalt. Das hatten die letzten Jahre ganz unabhängig von diesem Krieg ja auch gezeigt. Und im Moment ist es so, dass er schlicht auf zwei Parteien angewiesen ist oder zwei Gruppen angewiesen ist, die Ultraorthodoxen und die rechtsextremen Nationalreligiösen, und insbesondere letztere sind es, die ja noch viel mehr fordern. Die wollen eine Wiederbesetzung, eine Wiederbesiedlung des Gazastreifens. Die würden am liebsten die Bevölkerung aus Gaza nach Ägypten transferieren. Das heißt, radikale, maximalistische Pläne. Und die sind eben überhaupt nicht einverstanden, wenn es einen Geiseldeal geben würde, der den Krieg beendet. Und das ist darauf, und auf diese Parteien ist Netanjahu schlicht angewiesen. Mhm. Und das macht die Sache natürlich für Netanjahu und überhaupt wesentlich komplexer.
Aber da gibt es in der israelischen Zivilbevölkerung ja durchaus auch Gegenwind, oder? Immer wieder von großen Demonstrationen zu lesen gegen Netanjahu und seine Regierung.
Teils. Tatsächlich in den letzten Monaten hat Netanjahu in den Umfragen wieder an Rückhalt gewonnen. Gleichzeitig spitzt sich die Polarisierung oder die Lage in Israel spitzt sich wirklich zu, weil natürlich auch viele Menschen sehen, dass je länger der Krieg dauert, desto unwahrscheinlicher wird es, dass die Geiseln noch am Leben sind. Und diese Bewegung gewinnt derzeit ganz deutlich an Zulauf. Sie misstraut der Netanjahu-Regierung, weil die Netanjahu-Regierung auch klar gemacht hat, dass der Geiseldeal nicht die oberste Priorität hat. Und deswegen gibt es auch wirklich mitunter dramatische Szenen in der israelischen Gesellschaft.
Frau Asselburg, Sie hatten die Zuspitzung des Konflikts im Norden Israels angesprochen. Wollen wir vielleicht auch nochmal zum Schluss draufschauen, weil es ja durchaus da nochmal mehr, sehr viel auch Potenzial an Waffen gibt, die da zum Einsatz kommen könnten. Was ist da die letzte Entwicklung?
Absolut, ja. Also tatsächlich haben wir ja an der libanesisch-israelischen Grenze auf beiden Seiten eben seit Anfang Oktober letzten Jahres über 100.000 Leute evakuiert, die nicht zurückkehren können. Wir haben ganz massive Zerstörungen auf beiden Seiten der Grenze, aber wir haben jetzt ein extrem hohes Eskalationsrisiko, weil beide Seiten die Angriffe ausgeweitet haben über dieses Gebiet hinaus, weil sie immer stärker drohen mit einem umfassenden Krieg und konkret diesen Krieg auch vorbereiten. Die französisch-amerikanische Vermittlung, die versucht wird, um zu einer diplomatischen Regelung zu kommen, um wieder eine Pufferzone zu etablieren, greifen derzeit nicht. Vor allem deshalb, weil Hezbollah im Libanon ein Junktim etabliert hat und sagt, bevor es nicht einen Waffenstillstand in Gaza gibt, verhandeln wir nicht über eine diplomatische Regelung. Und das führt dazu, dass der Ruf nach Krieg immer lauter wird. Ein Krieg, der meiner Ansicht nach nicht zu einer Klärung der Situation beitragen kann, aber eben zu extrem hoher Zerstörung in beiden Ländern führen würde, sehr viel Leid mit sich bringen würde und ein sehr hohes Risiko regionaler Eskalation birgt, nicht zuletzt, weil Iran unterstützte Milizen in Syrien, in Iran, die Houthis im Jemen schon angekündigt haben, dass sie Teil dieses Konflikts werden würden.
Jetzt haben Sie den Kreis der Länder, die da möglicherweise mit reinspielen, schon erweitert. Ich möchte ihn noch ein bisschen größer ziehen und Richtung USA schauen. Da steht eine Präsidentschaftswahl an im November. Joe Biden ist aktuell noch der Präsident, aber es ist durchaus im Bereich des Möglichen, dass Donald Trump wieder zurückkehrt ins Weiße Haus. Wie würde das diesen Konflikt, diesen Krieg beeinflussen?
Es ist nicht vollkommen klar, aber natürlich wird erstmal Netanjahu schielt natürlich darauf, auf die Wahl in den USA, weil er hofft, so wie beim letzten Mal, dass er doch massive Unterstützung von einem Präsidenten Trump bekommen könnte. Gleichzeitig muss man auch sagen, ich glaube, es ist auch wahrscheinlich, dass Trump wesentlich weniger Druck auf Israel ausüben würde, als es Joe Biden im Moment macht. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, dass Trump in der Vergangenheit kein Präsident war, der sich gerne international engagiert hat. Im Gegenteil, der gerne Waffen geliefert hat, im Sinne von alles, was den USA etwas kosten würde, das davon sieht er ja ab. Deswegen würde ich so sagen, wir hatten hier im Haus vor 2 Jahren oder bei der letzten Trump-Wahl mal eine Veranstaltung, die betitelt war zwischen unbegrenzter Unterstützung und unvorhergesehenen Forderungen. Und ich glaube, das trifft auch auf die nächste Amtszeit Donald Trumps zu, wenn es um Israel geht.
Frau Asseburg, zum Schluss. Wir hatten eingangs Annalena Baerbock, die deutsche Außenministerin, gehört, die diplomatisch verschachtelt, aber ja doch relativ klar gesagt hat, was sie von der Situation hält, wie sie sie einschätzt. Was kann Deutschland überhaupt bewirken in diesem Konflikt?
Also tatsächlich ist Deutschland nicht der Hauptakteur. Wenn wir uns die aktuellen Konfliktdynamiken anschauen, Deutschland ist nicht relevant, wenn es um die Vermittlungsbemühungen geht. Da stehen die USA, da stehen Katar und Ägypten im Vordergrund. Ich kann auch nicht sehen, dass das deutsche Einwirken auf die israelische Regierung besonders viel Erfolge gezeitigt hätte. Und Deutschland ist bislang nicht der Vorreiter in der EU, um eine gemeinsame europäische Position voranzubringen. Wir sehen Deutschland vor allem engagiert im Bereich humanitäre Hilfe, das Bemühen, mehr humanitären Zugang zu erreichen. Und ich denke, dass tatsächlich, wenn es gelingt, in einen Prozess zu kommen, in einen Stabilisierungsprozess, dass Deutschland dann gemeinsam mit anderen europäischen Ländern eine wichtige Rolle spielen kann. Wichtige Rolle, wenn es um Unterstützung von Reformen in der palästinensischen Autonomiebehörde geht. Wichtige Rolle, wenn es um Wiederaufbau geht, nicht nur finanziell, sondern auch durch Expertise. Wichtige Rolle auch, wenn es um konkrete Ansätze von Stabilisierung geht. Zum Beispiel wird eben gerade diskutiert, ob eine der zivilen Missionen der EU, EUBAM Rafah, wieder eine Rolle haben kann am Grenzübergang Rafah, wenn dort die Situation geregelt ist.
Der Krieg Israels gegen die Hamas. Über mögliche Wege, ihn zu beenden und vielleicht auch dauerhaft Frieden zu schaffen, habe ich gesprochen mit Dr. Muriel Asseburg und Dr. Peter Lintl aus der SWP-Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten. Vielen herzlichen Dank Ihnen beiden.
Sehr gerne.
Sehr gerne.
Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie sich in dieses Thema weiter einlesen wollen, finden Sie wie immer unter dieser Podcast-Folge in den Shownotes einige Leseempfehlungen. Empfehlen möchte ich Ihnen wie immer an dieser Stelle natürlich auch unseren SWP-Newsletter und unsere Social-Media-Kanäle bei LinkedIn und X. Und wenn Sie diesen Podcast abonnieren, bewerten und vor allem auch weiterempfehlen an Interessierte, freut uns das natürlich auch sehr. Ich bin Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.